Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Hallo Andi.
Wir haben uns einiges vorgenommen, Alfred. Wir müssen einige Themen besprechen. Es gibt Aussagen von Sam Altman über eine mögliche KI-Blase. Wir haben noch eine zweite Person im Fokus, Jerome Powell. Wir wollen über den Gesamtmarkt sprechen, verschiedene Aktien. Aber vorher wollen wir einen kleinen Hinweis mal loswerden. Du hast nämlich für deinen Maidon Report eine neue KI-Aktie entdeckt.
Ich entdecke ja dauernd KI-Aktien. Genau. Was heißt entdecken? Ich meine, die gibt es ja schon, aber man muss... Das Wichtige ist im Moment, die richtigen Werte zu finden, denn wir kommen auf das Thema, dass eventuell in einigen Bereichen zumindest eine Art Blasenbildung stattfindet. Und natürlich will man solche Aktien nicht haben, sondern Aktien, die noch das Potenzial vor sich haben. Und genau da habe ich eine gefunden. Eine Aktie, die beiden wichtigen Märkte Gesundheit und KI verbindet. Sehr spannend. Und wer den anderen Report gesehen, wir haben es gerade schon gesehen, wir haben gerade ein Summer Special, 15% das Rabatt gibt es auf sämtliche Abos. Und diese Aktie bekommt man dann direkt mit der Bestellbestätigung. Also man kann dann direkt einsteigen in meinen neuen KI-Favoriten.
Also absolut spannende Geschichte. Unbedingt mal angucken, auf die Seite gehen, Maidons Report und dann mal genau schauen, um welche Aktie es sich handelt. Jetzt wollen wir aber loslegen. Wir wollen mit dem Gesamtmarkt beginnen. Da ist ja momentan auch ein bisschen was geboten. Die Geldpolitik steht im Fokus. Gestern gab es das Fed-Sitzungsprotokoll. Jetzt startet heute das Notenbankentreffen in Jackson Hole. Eine Rede wird erwartet von Jerome Powell, eine wichtige Person, die momentan im Fokus steht. Wie schätzt du denn die Gesamtlage ein?
Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Aktienmärkte wollen fallende Zinsen und die Frage ist, was passiert jetzt bei der nächsten Zinssenkung? Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu 80% die Zinsen gesenkt werden. Es sind zwei wichtige Faktoren. Das eine ist Inflation, das andere ist der Arbeitsmarkt. Und im Moment ist es so, die Inflationsdaten, die letzten, die kamen in der vergangenen Woche, lagen deutlich über den Erwartungen. Das heißt, viele haben Angst, die Inflation ist zurück, was bedeuten würde, dass die Notenbank die Zinsen nicht senken wird. Auf der anderen Seite, der Arbeitsmarkt schwächelt und das wiederum könnte Jerome Powell dazu bewegen, die Zinsen doch zu senken. Mal schauen, was dabei rauskommt heute bei der Rede, die er halten wird, ob es Indikationen gibt. Aber sagen wir mal so, den Aktienmarkt hat diese Diskussion eigentlich relativ nicht interessiert in den letzten Wochen. Auch nach den schwachen Inflationsdaten ist der Markt eigentlich erstmal stabil geblieben. Es ist eher das Thema KI, was den Markt bewegt, Technologie als die Zinsgeschichte, aber doch natürlich sehr wichtig. Und man sieht es auch hier am Markt, auch jetzt diese kleine Korrektur eigentlich kaum zu erkennen im S&P, da ging es minimal nach unten. Kann ja noch mehr werden, aber ich glaube, der Markt ist im Moment so stabil, so in sich gefestigt, dass solche Irritationen, wenn überhaupt, den Markt nur kurzfristig belasten.
Du hast andere Einflussfaktoren angesprochen. Du hast uns da eine ganz interessante Grafik mitgebracht, nämlich den Einfluss der Magnificent Seven auf den S&P 500. Das können wir uns vielleicht mal anschauen.
Ja, das ist fast schon erschreckend. Das ist jetzt unfassbar. Der Bloomberg 500 Index ist aber ähnlich wie der S&P. Ja. Das hier sind die Mag 7, die Wertentwicklung seit 2015, also in den letzten 10 Jahren, plus 2.800%. Und dagegen ist der Bloomberg 500 Index ohne die Mag 7 wie eine geradgezogene Linie. Das sind auch 129% plus. Ist ja nicht schlecht, aber für 10 Jahre dann doch nicht gerade viel, vor allem im Vergleich zu den 2.800%. Also diese Fokussierung der Indizes auf diese großen Tech-Aktien wird ja von vielen als Warnsignal gesehen. Ja. Aber letztendlich ist es nun mal so, dass diese Unternehmen auch die Wirtschaft dominieren, auch das größte Gewinnwachstum haben. Insoweit kommt das nicht von ungefähr. Und ich glaube sogar, das wird eher noch stärker werden in den nächsten Jahren als weniger.
Du hast das Wort Warnsignal in den Mund genommen. Da wollen wir jetzt über eine zweite Person sprechen, die momentan im Fokus steht.
Genau, wieder
das
ist Sam Altman.
Person mit Brille, die sind sowieso per se
ganz, ganz wichtig.
Solltest du auch machen.
Und natürlich, es gibt auch besondere Brillen. Aber Sam Altman ist natürlich eine Person, die doch gehörigen Einfluss hat, nicht nur auf die KI-Branche, sondern auf auf alles, gerade auf den Technologiesektor. Und ausgerechnet der Chef des größten KI-Unternehmens der Welt hat jetzt, wobei jetzt müssen wir gleich noch genauer untersuchen, wann das war, gesagt, auf die Frage, ob KI nicht von vielen als zu wichtig genommen wird, ja, das stimmt so, es ist übertrieben. Und er hat dann sogar innerhalb von 15 Sekunden dreimal das Wort Blase in den Mund genommen und hat tatsächlich die AI-Entwicklung oder AI-Entwicklung verglichen mit der Internetblase 1999. So, und das ist natürlich jetzt in die Schlagzeilen gekommen. Witzigerweise am Dienstag poppte diese Meldung auf. Ja. Gesagt hat er das aber schon letzte Woche Donnerstag bei einem Abendessen. Dieser zeitliche Verzug ist nicht so ganz zu erklären, aber es ist jetzt heute ja oft so, dass solche Schlagzeilen irgendwann aufploppen und dann von x anderen Journalisten kopiert werden. Und das ist auch passiert, und was man nicht gemacht hat, aber nicht untersucht, zu welchem Grund er das genau gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass die börsennotierten AI-Firmen überbewertet sind, sondern vor allen Dingen die Startups. Dass Startups mit Geld zugeschüttet werden, dass teilweise Firmen mit drei Leuten und einer Idee mit ein paar hundert Millionen bewertet werden. Das hat er moniert, und er selber hat gesagt, dass OpenAI in den nächsten Jahren Billionen von Dollar in Rechenkapazitäten investieren will. Also die Blase ist doch sehr selektiv und vor allen Dingen bezogen auf den Venture-Bereich.
Du hast uns ja auch nochmal zwei Grafiken im Zusammenhang mit Sam Altman mitgebracht. Die wollen wir uns auch nochmal anschauen. Was versteckt sich denn jetzt hier dahinter?
Genau, das ist der typische Verlauf von neuen Technologien. Und zwar gibt es zwei Graphen. Das eine zeigt an quasi die Entwicklung an den Börsen. Da sieht man, in der Startphase, wenn eine neue Technologie kommt, gibt es eine irre Erwartungshaltung. Die Aktienkurse schießen in die Höhe. Dann gibt es eine Phase der Enttäuschung, wenn nämlich man feststellt, vielleicht waren wir doch ein bisschen zu euphorisch. Die Realität ist doch nicht so schnell und viele Firmen sind eben oder werden wieder verschwinden. Dann gibt es diesen massiven Einbruch im Aktienmarkt. Und dann kommt eigentlich die endgültige reale Phase des Wachstums, wo auch die Aktien wieder steigen, aber längst nicht mehr so dynamisch wie damals. Dafür aber über einen längeren Zeitraum. Die reale Entwicklung verläuft indessen relativ konstant. Es gibt so eine Beschleunigungsphase. Interessanterweise genau da die Beschleunigung real, wenn die Aktienmärkte fallen. Und das setzt sich dann fort. Und das ist von TheLoad.com und ganz interessant, was man machen soll. Hier soll man investieren in spekulative AI-Aktien. Dann soll man hier möglichst Liquidität halten. Und da, das kannst du ja übersetzen. ich sag's mal, was da steht. Sit on your ruhig ass. Bleiben. Ach ja, stimmt, ruhig bleiben, genau. Da soll man einfach ruhig bleiben. Wenn man mal Amazon nimmt, Amazon hat sich hier, ich glaube, verhundertfacht, ist hier um über 90% gefallen und ist seitdem um x-1000% gestiegen. Ähnlich wird es bei KI auch laufen, dass die großen dominierenden Firmen auch diesen Verlauf nehmen werden. Aber es wird auch eben viele Firmen geben, die hier runterfallen. Ja. Die Frage ist, wo wir stehen. Und die Experten von TheLoad sagen, wir sind hier. Also noch vor der exponentiellen Wachstumsphase. Mhm. Könnte auch schon sein, dass wir hier sind. Aber wir sind mit Sicherheit nicht hier. Ja. Und ob wir hier, wir werden hier hinkommen. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern.
Ja. Dann schauen wir uns nochmal die zweite Grafik an, die du da noch mitgebracht hast.
Genau, hier genau, das ist einfach mal der Vergleich zur Dotcom-Blase oder zum Dotcom-Boom, muss man erstmal sagen. Da ist der Nasdaq 443% gestiegen von 95 bis 2000. Hier sehen wir nochmal die Jahre, also 95, 40%, 96, 22%, 97, nochmal 22%. Und dann kamen die größten Jahre, 98 mit 40% und 1999 ist der Nasdaq sage und schreibe 85% gestiegen. Wenn man das mal vergleicht, 95 oder Ende 94 kam Netscape auf den Markt, der erste Internetbrowser. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie ChatGPT 22 auf den Markt kam. Das heißt, wir haben 22, 23, 24, zwei Jahre jetzt hinter uns. Jetzt sind wir umgerechnet im Jahr 95, 96, was den Dotcom-Boom angeht. Mhm. Also wir haben noch wahrscheinlich zwei, mindestens vielleicht sogar drei gute Jahre vor uns. Wenn man diesen Vergleich zieht, das kann jeder machen, wie er mag.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar Einzelwerte an, die du mitgebracht hast. Wir fangen mal an mit dem Player schlechthin, Nvidia.
Genau, jetzt haben wir tatsächlich diese Aussage mit der Dotcom-Blase, mit der AI-Blase gehabt, genau. AI-Bubble von Sam Altman. Und ja, das hat auch Nvidia getroffen. Aber wenn man das hier mal sich anschaut, das ist jetzt ja kein Drama. Gut, das kann man sagen, es kann ja noch kommen. Aber das eine Aktie, die sich jetzt so stark erholt hat, auch mal zwei, drei schwache Tage hat, ist vollkommen normal und ändert nichts daran, dass es durchaus sich fortsetzen kann, dieser Aufschwung. Nvidia ist und bleibt die Nummer eins im AI-Sektor. Nächste Woche gibt es Zahlen am Mittwoch. Und ich habe mir nochmal die Bewertung aufgeschrieben, nicht, dass ich was Falsches sage. Wir haben auf Basis der Gewinnprognosen für das nächste Jahr jetzt ein KGV von 29 bei einem Umsatzwachstum von 37%. Das ist nicht teuer. Mhm. Da kann man nicht sagen, das ist jetzt eine Firma, die hat keinen Gewinn, keinen Umsatz. Man hat ordentlich Gewinn, ordentlich Umsatz. Man hat eine Bewertung, die durchaus angemessen ist. Zum Vergleich, auf der Spitze des Dotcom-Booms hatte Cisco, was sehr vergleichbar ist mit Nvidia, heute als Infrastrukturanbieter auf in der Spitze des KI-Booms, des Internet-Booms hatte Xesco eine Bewertung KGV 100. Mhm. Und wir sind jetzt bei Nvidia, wie gesagt, bei 29 und das auch schon seit Jahren. Also so das ist schon was anderes.
Genau, du hast uns ja auch nochmal eine Grafik mitgebracht. Die Gewinnhistorie von Nvidia können wir auch nochmal anschauen.
Genau, da sieht man die letzten Quartalsgewinne zurück bis Q4 22. Damals 9 Cent, im letzten Quartal waren es 81. Man sieht aber auch, dass dieser schöne, geradlinige Anstieg eine Delle erfahren hat im ersten Quartal. Das lag vor allen Dingen an dem weggebrochenen China-Geschäft aufgrund der Chip-Beschränkungen. Die sind jetzt wieder aufgehoben, das wird sich aber erst im nächsten Quartal bemerkbar machen. Also Q2 wird auch größtenteils ohne China sein, aber für Q2 wird, glaube ich, ein Gewinn von ziemlich genau einem Dollar erwartet. Also setzt sich dieser Trend dann wieder fort. Diese Delle war offenbar nur einmalig. Wir werden es erleben. Mittwoch wird es natürlich spannend, weil Nvidia ist mittlerweile das wichtigste Unternehmen der Welt, vor allem zumindest das größte, sicher, aber auch sicherlich auch eines der wichtigen. Insoweit Spannung ist garantiert.
Genau, wir werden uns dann das Ganze genau anschauen. Ein bisschen im Schatten, oder was heißt ein bisschen im Schatten, stark im Schatten von Nvidia steht in der Regel immer AMD, aber AMD hat ja auch einiges zu bieten.
Genau, AMD hat ja Zahlen vorgelegt, die sehr gut ausgefallen sind. Man ist quasi auf der Aufholjagd oder man versucht zumindest auch Marktanteile zu gewinnen. Das ist nicht ganz einfach, weil Nvidia eben so viel Qualität hat. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Nachfrage nach KI-Chips so groß ist, dass Nvidia das gar nicht alleine bedienen kann. Insoweit werden einige Kunden gezwungen sein, die Produkte sind ja auch nicht schlecht von AMD, auf AMD-Chips auszuweichen. Das ist natürlich eine ganz gute Chance und Bewertung, ja, Nvidia ist 12-mal so teuer wie AMD. Und dieser Abstand kann sich verringern, der wird sich, glaube ich, nicht verringern, indem Nvidia fällt, sondern indem vielleicht AMD zulegen kann, die Aktie. Auch AMD nochmal, die Bewertung ist ähnlich wie die von Nvidia. KGV ist ein bisschen tiefer mit 27, dafür das Wachstum ein bisschen schlechter mit 21%, wobei das kann sich auch immer schnell ändern, diese Wachstumsraten, je nachdem, wie die Prognosen der Analysten sich entwickeln. Also für mich, eigentlich muss man beide Aktien haben, wobei ich im Moment so ein bisschen die AMD präferieren würde, weil natürlich eine Marktcap von 300 Milliarden doch ein bisschen mehr Spielraum lässt als über 4 Billionen Dollar.
Ja, und du bist ja tatsächlich auch nicht der Einzige. Wir hatten zuletzt auch mal Dr. Mario Herger im Gespräch, der Zukunftsforscher ist, in Silicon Valley sitzt. Und der hat auch im AMD als seinen Tipp für das zweite Halbjahr genannt. Von daher ja, bist du in guter Gesellschaft, würde ich sagen.
Ja, netter Kerl. Und kennt sich auch aus.
Absolut. Dann unser nächster Wert ist Palantir. Da ging es jetzt zuletzt doch ein bisschen stärker nach unten. Wie schätzt du
die Lage? Wir haben jetzt 5 oder 6 Tage mit Minus gehabt, teilweise ja, kräftiges Minus. Aber wenn man das sieht, wir haben gerade mal diesen starken Anstieg wieder abgebaut. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt Palantir daraufhin gerade günstig geworden ist. Also ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Bewertung, ich schaue auf meinen Zettel, da sind ganz andere Zahlen. Wir haben ein KGV von 185, auch nach dem Kursrücksetzer, bei einem Wachstum von 35%. Das ist natürlich, es gibt ja diese Faustformel, das KGV sollte möglichst nicht größer sein als das Wachstum. Hier ist das KGV 6-mal so groß wie das Wachstum, das Prozentuale. Das ist ein Missverhältnis, finde ich. Aber man muss auch sagen, Palantir war auch hier schon zu hoch bewertet. Es geht ja immer darum, wir haben jetzt eine Bewertung, die ist Status Quo auf dem Niveau. Wenn jetzt morgen eine gute Meldung kommt von Palantir, die vorher nicht bekannt war, wird die Aktie auch von diesem Niveau weiter steigen. Das ist ja akzeptiert vom Markt. Es ist ja nicht so, dass es irgendeine Fantasiezahl ist, sondern das ist die Bewertung, so wie sie ist. Und je nachdem, ob das jetzt besser wird oder schlechter, wird sich die Aktie entwickeln. Wie gesagt, für mich wäre es nichts. Ich mag hohe Bewertungen, aber das ist jetzt eine Bewertung, die auch meinen Horizont ein bisschen übersteigt. Vor allem, weil das Wachstum eben nicht passt. Wenn Palantir mit 100% wachsen würde, würde ich sagen, KGV 180 ist okay, kann man machen. Aber nicht bei einem Wachstum, was eben nur noch bei 30-35% liegt.
Also ein bisschen vorsichtig sein bei Palantir momentan.
Ja, es haben viele Leute in Palantir viel Geld verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Und eine kleine Verfehlung bei solchen Firmen reicht aus, um doch ganz erhebliche Kursverluste zu erzeugen. Insoweit dann doch lieber Nvidia, AMD oder jetzt kommen ja noch ein paar andere Aktien.
Genau, du hast noch ein paar andere Aktien dabei. Bei KI braucht es natürlich auch Infrastruktur und die liefert zum Beispiel die Nevius Group.
Genau, und das nochmal zurück zum Sam Altman. Also er sagt eine Bubble, aber nur im Venture-Bereich. Und er sagt, und dieser Satz ist untergegangen, obwohl der eigentlich viel wichtiger ist, wir werden in den nächsten Jahren Billionen, so Tausende von Milliarden an Dollar in Recheninfrastruktur investieren. Und genau diese Firmen, die das anbieten, dazu gehört Nevius Group, werden im Fokus stehen, stehen im Fokus. Klar, man kann sagen, auch hier, wir haben einen Anstieg, eine Verdreifachung in kurzer Zeit. Aber wir haben eben Wachstumsraten, die sind wirklich außerordentlich. Nebius Group hat im letzten Quartal seinen Umsatz um 600% gesteigert, im Vergleich zum Vorquartal verdoppelt. Hier sehen wir, das ist eigentlich die interessante Zahl, das sind die ARRs, also die Annual Recurring Revenues, die jährlich wiederkehrenden Umsätze. Im Dezember vor einem Jahr, also vor einem guten Jahr, Dezember 2024, lag die Zahl bei 90 Millionen Dollar. Jetzt sind wir im Juni bei 430 Millionen Dollar gewesen. Diese Umsätze gibt es halt jedes Jahr, alles was dazukommt. Ja. Und jetzt gibt es die Prognose, oder für bis Ende dieses Jahres sollen diese Umsätze steigen auf rund 1 Milliarde Dollar. Und da ist ja noch lange nicht Schluss. Wenn das sich in dem Tempo so weitersetzt, haben wir irgendwann einen jährlichen Umsatz von vielleicht 4, 5 Milliarden Dollar. Und das rechtfertigt ihr dann auch wirklich hohe Bewertung. Gewinne macht Nebius Group noch nicht, aber man ist auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Und der große Vorteil ist eben der, dass man sowohl in den USA als auch in Europa Datencenter hat. Und man hat natürlich noch sehr interessante Töchter, autonomes Fahren, fahrende Roboter und weitere KI-Beteiligungen. Auf der anderen Seite ist Nvidia an Nebius Group beteiligt, was auch nicht von Nachteil ist, weil man nämlich so auch Zugriff hat auf die Chips, weil man hat auch eine Partnerschaft neben der Beteiligung. Also sowohl nach oben, die Verbindung zu Nvidia sehr gut, auch die Verbindung zu den Kunden, kann sich von Nachfrage kaum retten und ist einer der ganz großen Player im Rechencenter-Geschäft.
Und haben wir noch einen dabei, das ist nämlich Applied.
Genau, ähnliches Geschäftsmodell, auch Applied baut große Rechenzentren und man hat jetzt ja eine recht intensive Kooperation mit CoreWeave, mit dem größten Anbieter von Rechenzentren. CoreWeave ist wiederum einer der größten Lieferanten von Rechenkapazität für Microsoft. Also eine starke Verbindung und Applied hat jetzt gerade gemeldet, dass man ein neues Datencenter angefangen hat zu bauen. 3 Milliarden Dollar schwer. 3 Milliarden ist eine Menge, weil Applied, die ganze Firma ist 3 Milliarden wert. Also man dreht da doch ein großes Rad und das zeigt auch, dass die Aktie so stark schwankt, weil man eben einen großen Hebel hat und es hängt viel davon ab, ob man diese Baupläne umsetzen kann. Das wird gelingen, man hat ja starke Partner. Man hat im Hintergrund noch die Macquarie Bank aus Australien als Finanzgeber. Man ist also auch durchfinanziert. Jetzt geht es ja nur noch darum, also ich frage mich nicht, ob die Aktie steigen wird, sondern es geht nur darum, wie schnell und wie stark. Wir haben noch ein Bild dabei von diesem Datencenter, was jetzt geplant ist. Da sieht man mal diese Dimensionen. Also das sind schon richtig große Hallen, mehrere Fußballfelder groß. Das Gute ist, dass auch die Stromversorgung schon gesichert ist für dieses Datencenter, was man jetzt gerade bauen wird. Was ja auch immer ein Problem ist, denn Datencenter verbrauchen doch ein bisschen viel Strom. Wobei die Relation, ich habe es gerade gelesen, ich glaube, eine AI-Suchanfrage braucht so viel wie, eine Sekunde Backofen. Oder so. Also das geht sich schon aus und ich bin ja ein Freund von erneuerbaren Energien. Einfach ein paar mehr Solaranlagen bauen und dann klappt das schon. Um es einfach zu sagen. Wie auch immer, das ist eine Aktie, die ist sicherlich spekulativer als Nebius. Ja. Nebius ist auch 5-6 Mal so groß. Aber eben aufgrund auch dieser Verbindung zu CoreWeave vielleicht sogar noch mehr Dynamik, aber eben auch mehr Schwankungen, mehr Volatilität. Damit muss man dann leben.
Und wir hören genau drauf schon in den nächsten Monaten, was da alles noch passiert bei Applied Digital. Ein Thema haben wir noch dabei, und zwar XPeng aus gegebenem Anlass. XPeng hat Zahlen geliefert am Dienstag und die waren überzeugend. Umsatz kräftig gestiegen, den Verlust deutlich verringert, insgesamt über den Analystenerwartungen gewesen. Sieht wieder gut aus.
Genau, und eigentlich ist XPeng ja auch eine KI-Aktie, denn man hat nicht nur Autos, die man verstärkt KI anbaut. Ich glaube, da ist kein Hersteller so weit wie XPeng. Was auch daran liegt, dass man seinen eigenen KI-Chip hat. Und man hat einen Roboter auch noch, der KI-gesteuert ist. Und man hat bald auch fliegende Autos. Also eine Firma, die sehr innovativ ist, die auch viel Geld ausgibt, um sich weiterzuentwickeln. Natürlich, das Kerngeschäft sind Autos, sind Elektroautos. Und da hat man wirklich im zweiten Quartal extrem gute Zahlen vorgelegt. Können wir uns mal anschauen. Rekordumsatz, den Umsatz gesteigert, glaube ich, um 140, 150%. Auf ein neues Rekordniveau. Wenn man sich überlegt, wir haben jetzt einen Umsatz von 18 Milliarden Renminbi. Wir kommen, vor 5 Jahren gab es fast gar keinen Umsatz. Ja. Also extrem schnell. Man hatte auch mal eine Durchstrecke, wo die Umsätze rückläufig waren, aber jetzt sehr dynamisches Wachstum. Man hat sehr gute Autos am Markt, die sehr gut verkaufen. Meldet immer wieder Rekordzahlen. Und das Gute ist, dass trotz dieses extremen Wachstums man in der Lage ist, seine Verluste runterzufahren. Das sehen wir bei der nächsten Grafik, hoffentlich. Genau. Ah, jetzt haben wir erstmal, genau, das ist Spannende, das ist die Bruttomarge. Mhm. Die ist auch auf Rekordniveau und das ist bei solchen Firmen, also erstmal bei dem Wachstum, sehr ungewöhnlich und vor allem ja noch, wir haben ja in China immer noch einen Preiskrieg bei E-Autos. Man ist also in der Lage, diese fallenden Verkaufspreise zu überkompensieren mit fallenden Produktionskosten. Das erhöht dann die Marge und das ist beeindruckend. Die Marge ist auch schon mal in den negativen Bereich gefallen, 23, da hat man auch einen Umbruch gehabt, neue Modelle auf den Markt gebracht, aber jetzt hat man eine sehr gute Modellpalette und man sieht, man kann hohe Margen einfahren und diese hohen Margen führen dazu eben, dass die Verluste auf ja, ein Niveau gesunken sind. Ich glaube, wir haben einen Umsatz gehabt jetzt von 2, irgendwas Milliarden und einen Verlust von nur noch 70 Millionen Dollar. Also wir sind fast bei Null und das Unternehmen ist zuversichtlich im vierten Quartal tatsächlich dann auch in die schwarzen Zahlen zu kommen, also Gewinne zu schreiben und das soll sich dann in den nächsten Jahren fortsetzen. Also man hat die Wende geschafft und man ist trotzdem stark wachsend unterwegs und man hat ja, auch schicke Autos. Das ist der neue P7, die neue Limousine. Der soll dazu führen, dass die Verkaufszahlen nochmal kräftig steigen. Der kommt jetzt auf den Markt. Ja, schickes Auto, auch mit guten Fahreigenschaften, vollgepackt mit KI-Funktionen, mit autonomem Fahren etc. Spannende Aktie. Ist so ein bisschen die Verbindung KI, Robotik und Elektroautos. Der Roboter übrigens, Iron, ist wohl... Einige sagen sogar besser als die Optimus von Tesla, aber so auf einem Niveau. Und ähnlich wie Tesla soll auch der im nächsten Jahr in Serie gehen.
Also jede Menge spannende Sachen, die da XPeng in der Pipeline hat. Bei der Aktie haben wir gesehen, die ist jetzt noch nicht ganz so in die Gänge gekommen in den vergangenen
Monaten. Ja, es gab ja diesen starken Anstieg zu Jahresbeginn, dann eine lange Seitwärtsbewegung. Jetzt gibt es wieder so ein bisschen Bewegung, die Umsätze sind auch gestiegen. Diese Zahlen haben doch ein bisschen für Dynamik gesorgt. Natürlich kamen jetzt die guten Zahlen genau in diese Marktkorrektur im Technologiebereich, weil XPeng wird auch als Technologiekonzern wahrgenommen, was auch so ist. Aber ich glaube, dass diese Zahlen doch dafür sorgen können, dass doch ordentlich Rückenwind da ist und wir vielleicht sogar diesem Jahr diese alten Höchststände von, das ist Dollar, glaube ich, 27 Dollar noch sehen werden. Also ist durchaus möglich.
Auf alle Fälle jede Menge spannende Themen, jede Menge spannende Aktien, die wir auch in den nächsten Monaten noch weiter verfolgen werden.
Machen wir.
Alfred, ich danke dir für deine Einschätzungen und ja, Ihnen danke ich auch fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
15% mitnehmen.
Genau so ist es.